Es ist verrückt. Also wirklich, unsere Pläne sind ganz verrückt. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Beweis, wo man sagt, du musst im Moment leben. Du hast keine Zeit zu sagen, okay, wir feiern morgen, wir feiern später. Du musst wirklich, du lebst in diesem Moment und du machst das Beste aus diesem Moment, weil du einfach nicht weißt, wo du am nächsten Tag im Endeffekt sein wirst. Ich meine, wie du gesagt hast, ich habe die Meisterschaft, ich hatte 5 Stunden mit dem Team und musste dann direkt zum Flughafen, um dann direkt nach Dallas zu gehen und dann wieder direkt Business. Also so, du konntest deinen Kopf eigentlich so für 5 Stunden ausschalten und dann war direkt wieder okay. Du musst dich jetzt wieder fokussieren, das wieder eine Saison, neuer Rhythmus, Neustart, bam, rein damit.
Catalina, hi.
Felix.
Grüße nach Basketballtown Berlin.
Ja, wo nächstes Jahr ein absolutes Großereignis stattfindet. Ich freue mich schon so sehr drauf. Und es passt perfekt zu unserer Folge.
Ich muss nächsten September, alle, die uns zuhören, müssen im nächsten September zu dir nach Berlin. Und ich habe immer großen Respekt davor, wie du es schaffst, tolle Profisportlerinnen, die aus Deutschland in die USA gegangen sind, da Erfolg haben, zu uns in Podcast zu holen, weil erstens muss man die finden, zweitens muss man rausfinden, sind die cool oder nicht. Da muss man sehr, sehr lange mit ihren Teams, mit ihren Publicists, mit ihrem Schedule hin und her jonglieren, weil die oft auf mehreren Kontinenten spielen das Jahr über. Und heute hast du es mal wieder geschafft, jemanden in den Podcast zu holen, für den ich auch ein bisschen, muss ich sagen, einen Stein im Brett schon hatte, weil sie auch aus Mittelfranken kommt.
Na klar, das habe ich mir schon gedacht, dass das ein Vibe ist und ein super Match.
Wirklich nur ein paar Minuten von wo ich gerade jetzt sitze, in Nürnberg, in Ansbach, oder bei Ansbach, das ist ja meistens dann doch ein Dorf, aufgewachsen, wo die Leute herkommen. Ist nicht der erste Gast, wir hatten ja neulich mal Alex Blania, der auch nur hier auf der anderen Seite vom Wald sozusagen herkommt, jetzt im Silicon Valley sitzt, aber Luisa Geisels, oh Gott, wie spricht man es nochmal richtig aus?
Geiselsöder.
Ja, wir haben im Podcast länger darüber gesprochen, was es bedeutet, mit diesem Nachnamen rund um die Welt zu arbeiten. Nicht so einfach. Und Luisa hat großartig beschrieben, wie schwer es war, in den USA mit diesem Nachnamen zu landen. Fand ich super cool. Und genau, eine Ansbacherin in Dallas. Und bei ihr in der ersten Reihe sitzt manchmal Dirk, manchmal Usain Bolt und guckt sich an, wie sie Basketball spielt. Wahnsinn.
Das stimmt. Luisa ist Nationalspielerin für die deutsche Basketballnationalmannschaft der Frauen. Sie hat in Frankreich gespielt. Und jetzt seit diesem Jahr spielt sie auch in den USA. Und ja, wie sie das erlebt, hat sie uns im Podcast erzählt. Und ich fand den Podcast wirklich, der hat mich sehr beeindruckt, weil er sehr, 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 sehr offen und ehrlich war.
Der Podcast?
Ja. Oder Luisa.
Also eigentlich Luisa. Ja, ja, ging mir auch so. Eine beeindruckende Person, eine tolle Athletin. Und was sie alles erlebt hat in den letzten Monaten, das muss man sich mal reintun. Ja? Also da geht es um in Texas ankommen, da geht es um mit einer Niederlage nach der anderen klarkommen, weil diese junge neue Mannschaft natürlich erstmal zusammenfinden muss. Da geht es um Verletzungen, da geht es um die Politik in den USA, die sie hautnah erlebt. Und es geht um ihre Familie, Heimweh, die sie vermisst. Und ihre Oma, ihre Mutter, die zum allerersten Mal überhaupt nach Amerika geflogen ist, um sie dort spielen zu sehen. Wahnsinn. Ein ganz schöner Ritt, oder?
Stimmt, wir haben ganz schön viele Themen beackert, würde ich sagen.
Bis zum Rodeo. Da war sie nämlich
auch. Bis zum Rodeo und Cowboys.
Und hat zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen, dass Texaner tatsächlich ihre Waffen offen tragen und tatsächlich manchmal wie Cowboys in der Bar sitzen. Also ein toller Podcast und vielen Dank, Catalina, dass du den Profisport und auch den Female-Profisport immer wieder zu Wunderbar Together bringst. Du hast, das muss man auch noch vielleicht dazu sagen, du kennst unseren Gast, du kanntest unseren Gast schon. Ich finde, das hat man auch gemerkt. Ihr zwei seid euch nicht zum ersten Mal begegnet.
Nee, genau. Ich habe sie schon das ein oder andere Mal interviewt für die Süddeutsche Zeitung. Da habe ich über sie geschrieben und über ihre Reise in die WNBA. Und wir haben uns auch in Hamburg bei der Eurobasket, also bei der Europameisterschaft ganz kurz getroffen. Da rief sie mir zu, ja, ja, schreib mir einfach, dann machen wir den Podcast. Und ich dachte nur so, ja, krass, aber du musst halt irgendwie auch noch hier EM spielen. Und ja, surprise, surprise, wir haben es dann natürlich nicht geschafft, während dieser 3 Tage, die sie da in Hamburg verbracht hat, oder 4, die Aufzeichnung zu machen, und sind aber eben immer in Kontakt geblieben. Und umso schöner, dass wir das jetzt gemacht haben.
Cool, wo wir gerade alle 3 in Deutschland waren zum Zeitpunkt des Podcasts. Und du bist dann in ihre DMs geslidet, zwischen den DMs von Dirk Nowitzki, von denen sie uns auch erzählt hat.
Stell dir das mal vor, mein Name in den DMs von Luisa Geiselsöder direkt unter Dirk Nowitzki. Ja, ich stell's mir vor, es wäre
so
fantastisch.
So ist das, genau.
Ja, bevor wir jetzt den ganzen Podcast erzählen, weil wir so begeistert davon waren, würde ich sagen, wir hören rein.
Genau, Shoutout an Miles & More und an radio.de, wie immer. Luisa ist auch, glaube ich, sammelt viele Meilen, also passt auch gut dazu, hat sie uns auch erzählt, wie das ist, Meister zu werden in Frankreich und am nächsten Morgen um 5 Uhr sich in den Flieger zu setzen. Also Shoutout an Miles & More und an radio.de, unsere Partner, und jetzt gehen wir aufs Parkett mit. Wie sprichst du sie aus?
Luisa Geiselsöder.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Luisa Geiselsöder.
Hi.
Hi. Wie schön, dass das geklappt hat. Wir haben alle unsere Technik-Issues überwunden, alles ist eingerichtet, wir haben es geschafft. Und vor allem haben wir einen Termin gefunden. Das freut mich am meisten, weil diese Aufzeichnung, also ich plane diese Aufzeichnung eigentlich seit der Minute, in der ich gesehen habe, dass du zum Probetraining bei den Dallas Wings eingeladen wurdest. Und das ist schon ein paar Tage her jetzt.
Ist schon ein paar Monate her sogar. Ja, es war viel los, von französischer Meisterschaft bis hin zu Dallas, bis hin zu jetzt Reha. Also das war wirklich ein paar aufregende Monate, würde ich sagen.
Und EM noch, Women's Eurobasket zwischendrin.
Die war auch noch dabei.
Die war auch.
Das war alles. Wir hatten ein volles Programm.
Aber eine der wichtigsten Fragen zuerst, wie kommen die Stadionsprecher mittlerweile in den USA mit deinem Namen zurecht?
Mittlerweile echt gut, aber am Anfang war das wirklich ein Struggle. Ich glaube, ich musste meinen Namen in den ersten 3 Wochen, glaube ich, 50 Mal sagen. Aber auch wirklich Auswärtsspiele genauso. Es war egal, wo ich war. Jeder ist so während dem Warm-up zu mir hingekommen und hat gesagt, kannst du nochmal deinen Namen sagen? Kannst du nochmal deinen Namen sagen? Wie war der nochmal? Und irgendwann ist dann unsere Medienbeauftragte zu mir gekommen und meinte so, okay, ich nehme deinen Namen jetzt auf und dann spiele ich den immer vor. Und dann musste ich einfach meinen Namen in dieses Mikrofon sprechen, was auch echt weird war. Und dann hat er das halt denen immer vorgespielt. Aber ja, mittlerweile funktioniert es, glaube ich, ganz gut.
Sag mal deinen Namen auf Englisch, bitte.
Wie sage ich meinen Namen auf Englisch? Es ist ein deutscher Name. Also was sie ganz oft sagen, ist so Cheeselsöder.
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 Mara Cheeselsöder.
Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Luisa Cheeselsöder. Und wie heißen deine Geschwister nochmal? Es gibt Laura, Luisa und...
Laura und Simon.
Simon Cheeselsöders. The Cheeselsöders. Klingt eigentlich wie eine Country-Band aus Texas.
Und dann am Ende waren wir so bei Geiselsöder.
Ja, wie ein Getränk. The Geiselsöder.
Ja, deswegen. Also es war... Die sind gut damit klargekommen.
Ich mache mich deswegen so lustig, weil ich auch aus Franken komme.
Ich merk's mir.
Weil ich auch einen Nachnamen habe, der in den USA nicht funktioniert.
Wie sprechen die denn deinen aus?
Ja, die können auch meinen Vornamen nicht, ne? Also ich bin Felix, Frix, Flax, Phillips.
Flix, Flax?
Die kommen da nicht klar. Und dann ist Soltner, Würder, Saltnir. Das ist auch ganz schwierig. Und ich könnte, also... Ich habe mich natürlich auch gefragt, ist es Geiselsöder oder Geiselsöder aus Franken oder Bayern kommen, der auch nicht so ganz unwichtig.
Mhm. Geiselsöder.
Okay. Und der Name ist aber, der ist schon hier aus der Gegend, gell? Weil ich bin ja gerade in Nürnberg, wo ich herkomme.
Oh!
Ja. Wir sind, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt aufgewachsen.
Nee, eine Dreiviertelstunde. Halbe Stunde.
Ja.
Wenn ich dir jetzt sage, ich weiß nicht mal, wo der Name herkommt. Den haben wir einfach von meinem Papa übernommen. Und seitdem ist mein Name so.
Und seitdem die Stadionsprecher dieser Welt werden vorgewarnt. In Frankreich auch interessant übrigens. Oder? Je sais,
Ja, ich weiß noch, meine Schwester, als die mal in der Nationalmannschaft gespielt hat, die Jugendnationalmannschaft, die hat ein Spiel in Frankreich. Und dann war halt Spielervorstellung. Und da haben sie gesagt, Laura, scheiße sie da. Und Laura war so, nee.
Nein, so nicht.
Ich finde es übrigens schön, dass wir uns, ich meine, ich habe ja das alles losgetreten mit meiner Eingangsfrage, aber ich glaube übrigens, dass Deutsche, die irgendwie andere Namen aussprechen, auch nicht immer überall zu 100% richtig liegen. Da gibt es sicherlich auch einige fantastische Versprecher. Aber ich habe nämlich irgendwann eins deiner WNBA-Spiele geguckt und ich war extrem positiv überrascht darüber, dass die Kommentatoren deinen Namen sehr genau, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit den einzelnen Silben. Und das kam richtig.
America is learning.
Also das war, ja, war so Geitel, Sauder.
Ich muss auch sagen, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, auf den sie in den USA auch wirklich achten, dass sie deinen Namen richtig aussprechen, weil wir eben so viele Spielerinnen haben mit ganz verschiedenen Wurzeln, dass die Namen einfach ganz unterschiedlich sind, dass es Namen sind, die wir nicht kennen und Spieler auch wirklich, also das ist denen halt wichtig, dass du den Namen auch richtig aussprichst. Und da gab es ja schon einige Press Conferences, wo auch Spielerinnen ihren Namen wiederholt haben und sagen, das ist mein Nachname, so sprichst du den aus. Und ich glaube, deswegen muss man denen schon auch sehr viel Credit geben, weil ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn dich jemand Scheißesöder nennt oder Cheesesöder oder Geißelsöder. Also es ist einfach zeigt einfach auch ein bisschen Respekt.
Agree. Und ich finde die Idee auch super cool, dass du deinen Namen aufgenommen
total,
hast.
Also, total.
Ist auch eine super Lösung eigentlich. Da hat deine Kollegin jetzt immer ein kleines Audio-File dabei und sagt, hier bitte, so geht's.
Und vor allem, also es ist nicht immer so, dass ich dann während dem Warm-up rausgezogen werde, wo eigentlich mein Fokus komplett auf dem Spiel liegt, um meinen Namen irgendwie 4-5 Mal zu wiederholen.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Take someone with you as you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more. Felix hat das ja gerade schon erwähnt. Er ist gerade in Nürnberg. Normalerweise sitzt Felix ja schon in New York. Du bist auch gerade in der Heimat. Und das heißt, du musst uns gleich nochmal genau erzählen, wo die Heimat ist. Aber wir sprechen zu einer für Wunderbar Together extrem ungewöhnlichen Zeit. Das ist nämlich nicht mehr ganz 8.30 Uhr, es ist 8.45 Uhr, als wäre meine Morgenaufzeichnung. Und normalerweise ist es bei mir immer 21 Uhr, seit wir aufzeichnen. Und Felix ist irgendwie irgendwo in seinem Nachmittag.
Ich bin total fit, Katharina und Olli total fertig.
Hängen komplett in den Seilen.
So zeichnen wir normalerweise auf.
Genau, und dann danach kann man nicht schlafen, weil man so aufgedreht ist nach so einer Aufzeichnung.
Es ist ein guter Rhythmus, würde ich sagen.
Ja. Aber natürlich wirft das die Frage auf, weil wir haben ja auch schon kurz im Vorgespräch über Frühstück und so gesprochen. Bist du jetzt 8.30 Uhr oder 8.45 Uhr, bist du eine Morning Person?
Ja, ich möchte sagen, gerade ist es aber schwierig, weil ich einfach noch ein Jetlag habe und noch 7 Stunden zurück bin. Aber normalerweise stehe ich schon, viele würden jetzt sagen, das ist nicht Morning. Ich stehe schon gerne so um 8 Uhr auf. Auch einfach, weil ich einen Hund habe, weil ich gerne vorm Training mit dem Hund eine Runde laufe. Und das hilft auf jeden Fall. Am Anfang, du hättest mich so vor 10, 11 wahrscheinlich nicht aus dem Bett bekommen. Ich hätte auch bis 12 schlafen können. Also wirklich ohne Wecker. Ich kann echt lang schlafen. Aber ich gehe mittlerweile auch einfach um 10.30 Uhr ins Bett und stehe um 8 Uhr auf und das ist perfekt.
Was hast du für einen Hund in Texas?
Ich habe einen Golden Doodle.
Oh.
Und die ist auch in Deutschland. Ich habe die in Deutschland geholt und die waren auch mit mir in Frankreich und ich wollte sie mit in die Staaten nehmen. Aber dadurch, dass alles einfach so neu war und ich nicht wirklich wusste, was auf mich zukommt,
hat dann zum Glück meine Familie die übernommen. Die war jetzt 3-4 Monate bei meiner Schwester und dann auch immer mal wieder bei uns daheim bei meinen Eltern und meinem Bruder. Das ist so ein bisschen Familienhund jetzt auch geworden und in die Türkei nehme ich sie aber mit.
Wow. Und das ist ja eigentlich so ein Steiftier, oder? So ein Golden Doodle, der hat so schöne Locken und so Kugelaugen, Kulleraugen.
So ein kleiner Teddybär.
Luschig. Ja, sehr schön. Und aber was machst du denn dann? Nimmst du den dann mit zum Training?
Nee, da bleibt sie daheim.
Okay.
Also ich habe sie in Frankreich, habe ich sie 2-3 Mal mitgenommen. Aber du brauchst halt das schon. Also erstens muss dein Trainer damit einverstanden sein, was natürlich auch schon eine kleine Ablenkung ist während dem Training, wenn du dann als Spieler da immer mal wieder hinschaust oder der Hund irgendwas macht. Also schaust du da schon gern hin, ne?
Ja.
Und du brauchst halt jemanden an der Seite. Also sonst würde die, glaube ich, diesen Ball hinterher jaulen und weinen, weil die unbedingt auch auf dieses Spielfeld möchte und mitrennen möchte. Und in Frankreich war eben immer jemand an der Seite, wo sie dann auch sein konnte, wo sie ein bisschen abgelenkt war. Aber ich glaube, es ist auch schon für sie entspannter, wenn sie einfach daheim bleibt.
Ja, also das ist tatsächlich so. Ich finde, es gibt sehr viele Parallelen zwischen niedlichen kleinen Haustieren und niedlichen kleinen Kindern. Mal niedlich, mal weniger niedlich. Aber
das ist echt. Vor allem, als ich sie als Welpe bekommen habe, ich hatte kein Leben abseits von ihr mehr. Also es war wirklich krass. Das habe ich auch echt unterschätzt. Und ich hatte so ein kleines Puppy-Fieber. Also ich war wirklich so, ich war wirklich überfordert am Anfang, bin ich auch ganz ehrlich. Also da bin ich an meine Grenzen gekommen und da war ich so, ich bin noch nicht bereit für ein Kind.
Wie heißt sie denn?
Nala.
Nala, okay, Shoutout an Nala. Ja, und krass, dass sie mit dir nach Texas umgezogen ist.
Nee, ist sie nicht. Nee, ist sie nicht.
Ah, sie nicht? Ach so, das habe ich nicht
Aber sie kommt in die Türkei.
Sie kommt mit in die Türkei, aber nicht mit nach Texas. Okay, jetzt habe ich verstanden.
Nächsten Sommer hoffentlich.
Okay, weil das ist ja für so einen Hund auch immer nicht so easy. Ich habe gerade versucht, mich in deinen Tag da so reinzuversetzen, aber das besprechen wir gleich. Katharina.
Ja, erstmal müssen wir natürlich über deine erste Saison in der WNBA sprechen, die jetzt hinter dir liegt. Du hast es gerade schon erwähnt, war eine durchwachsene Saison, aber sicherlich auch sehr, sehr, sehr cool. Ich meine, du hast es in die beste Basketballliga der Welt geschafft. Das darf man dabei ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Selbst wenn es durchwachsen ist, ist es immer noch auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Aber wie würdest du die beschreiben und zusammenfassen, deine erste Saison da drüben bei den Dallas Wings?
Es war auf jeden Fall sehr aufregend. Es war sehr viel Neues. Ich war am Anfang auf jeden Fall überfordert mit der ganzen Gesamtsituation eigentlich. Also es ist wirklich, du gehst in eine ganz andere Welt. Du spielst zwar Basketball, aber selbst der Basketball ist so ein anderer Style. Wie das alles aufgemacht ist, ist ganz anders. Es ist auch auf einer Seite sehr viel professioneller. Man merkt, dass da sehr viel mehr Geld drin steckt. Und dann würde ich auch sagen, es war einfach eine Veränderung, weil man aus einer Meisterschaft kommt, in der man halt die Liga gewonnen hat. Und dann kommst du halt in eine Saison, auch ganz neues Team, Neustart für die Organisation. Und du verlierst hauptsächlich alle Spiele. Also wir haben 10 Siege von 10 Spiele aus 42 gewonnen, was dann schon ein Brett ist. Vor allem, wenn du alle 3 Tage spielst und du alle 3 Tage verlierst, dann ist wirklich, irgendwann kriegst du die Krise da. Aber ich glaube, man hat auch gelernt, so dass man in diesen Niederlagen nicht so hängen darf, weil du eben alle 3 Tage spielst. Also es ist wirklich so, du verlierst das Spiel, dann kannst du am Abend sauer sein, am nächsten Tag bereitest du dich aufs nächste Spiel vor, weil du hast keine Zeit. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du merkst, Niederlagen gehören dazu. Also so, wie antwortest du auf die Niederlagen? Und bei uns war es ein bisschen schwieriger, weil wir halt einfach ein neues Team waren. Wir waren sehr jung. Wir haben halt noch nie miteinander gespielt. Und ich glaube, da hat er so ein bisschen, was wir in Europa haben, so diese Vorbereitung, wo wir einfach 1-2 Monate Vorbereitung haben und dann in die Saison starten. Das hat uns, glaube ich, in den Staaten gefehlt. Weil da hast du halt, ich glaube, die haben 2-3 Wochen gehabt. Die haben Ende April oder Mitte April angefangen und Anfang Mai beginnt die Saison. Und dann hast du halt nur 2-3 Wochen. Und dann geht's los. Und dann hast du aber keine Zeit mehr zu trainieren. Wir trainieren halt nicht mehr. Das ist wirklich, du spielst, dann geht's an Recovern, dann machst du vielleicht einen Walkthrough. Hauptsächlich ist es einfach wirklich Spiel, Spiel, Spiel und ganz viel Video. Und dann ist halt, wenn du in der Vorbereitung nicht wirklich gut spielst oder nicht gut trainierst, und dann bin ich später gekommen. Wir hatten unheimlich viele Verletzungen. Und dann hast du halt auch immer wieder neue Spielerinnen, die reinkommen. Aber ich würde sagen, persönlich war die Saison auf jeden Fall erfolgreich, weil ich eben so viele neue Erfahrungen und Eindrücke bekommen habe und auch echt viel gespielt habe. Ich habe halt relativ schnell meine Position und meine Rolle bekommen. Und das ist halt cool.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Ist ja auch nicht immer so für Spielerinnen aus Europa, ne? Also die in die USA gehen. Oftmals sitzen die dann auch erstmal auf der Bank, weil die USA ja eigentlich gar kein anderes Land kennen, basketballtechnisch. Auch scheint sie, müssen sie ja auch nicht. Ja, auch sonst, okay. Aber auf der Basketball-Map, da gibt es halt eigentlich ein ganz, ganz großes Land und das sind die USA und dann gibt es noch ein paar andere Ligen, die auch stark sind. Aber ja, die deutsche, also Deutschland ist jetzt auf der Basketball-Landkarte eher noch ein kleineres, sehr viel kleineres Land. Aber du hast dich dann ja auch also relativ schnell da in die Startaufstellung reingekämpft.
Was das Ganze ja aber nicht einfacher macht, weil das heißt ja, du hast auch noch Mitverantwortung und du stehst in der ersten Reihe, wenn wieder ein Spiel verloren geht. Also ich habe gerade irgendwie überlegt, ob ich selbst sowas überhaupt verkraften würde oder ob ich irgendwann einfach sagen würde, ihr könnt mich alle mal, ich pack das hier nicht. Das ist ja irre. Da müssen ja auch Strecken dazwischen gewesen sein, wo ihr nur verloren habt. Rein statistisch.
Ja. Einige.
Was war so die längste Durststrecke am Stück, wo ihr überhaupt kein Spiel gewonnen habt?
Uff, ich glaube jetzt die letzte, bevor wir das letzte Spiel gewonnen hatten, ich glaube, da waren wir schon bei 11, 12 Spielen, die wir in Folge verloren haben.
Autsch.
Die Reaktion macht's doch schlimmer.
Was sagst du denn dann da zu den anderen noch nach dem 10. oder 11. Mal?
Ja, ich meine, am Ende, wir waren ja relativ schnell raus aus den Playoffs. Also wir konnten uns ja dann gar nicht mehr qualifizieren und dann war es auch schon relativ eindeutig, dass wir es nicht mehr schaffen. Und es war schon irgendwann mental auch frustrierend, weil du sagst immer dieselben Sachen. Also wir haben wirklich nach jedem Spiel, vor jedem Spiel, wir haben dieselben Sachen gesagt. Wir haben gesagt, okay, komm, Neustart, wir müssen das und das verändern, wir müssen so und so spielen, dann gewinnen wir. Also es ist halt, und dann ab einem gewissen Punkt haben wir dann auch gesagt, es ist immer cool zu reden, es ist auch schön zu reden, aber wenn wir es nicht machen, dann bringt das Reden auch nichts mehr. Und am Ende konntest du halt nichts mehr sagen. Und als wir es dann auch wirklich, ich würde sagen, es war ein bisschen besser, als wir dann offiziell nicht mehr uns für die Playoffs qualifizieren konnten. Weil dann haben wir einfach so gesagt, egal jetzt spielen wir einfach Basketball. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Projekt, was jetzt über die nächsten 4 Jahre geht. Also deren Ziel ist halt, die nächsten 4 Jahre jetzt Dallas richtig aufzubauen. Von unten wieder und jetzt gut zu starten. Die haben jetzt Paige Bueckers Number One Draft Pick geholt. Neues Team. Da wollen die jetzt einen Rhythmus reinbekommen und dann wollen die halt ein Top-Team werden. Das ist das Ziel. Und das war jetzt das erste Jahr. Und deswegen war es auch relativ entspannt, sage ich mal in Anführungszeichen, weil sie halt gesagt haben, es ist ein Prozess, es ist das erste Jahr, wir wollen uns auf das längere Projekt konzentrieren und es jetzt einfach alles aufbauen langsam. Deswegen.
Aber ganz ehrlich, klingt auch nicer, als es dann von innen ist. Also wenn dir von außen jemand aus der Strategieabteilung sagt, oh good, it's just a project that we're building. So, ja, okay, yeah. Aber ich kriege trotzdem jede Nacht in jedem Stadion hier eins auf die Fresse.
Ja, over und das and over again.
Also.
Und ich war auch, es war eine Situation, da war ich nach dem Spiel richtig frustriert. Und dann kam halt auch unser GM zu mir und meinte so, ja, don't be frustrated, stay positive, that's the most important thing. So, der Prozess zählt, es ist ein langwieriger Prozess. Und an einem gewissen Punkt war ich dann auch so, das habe ich auch bei uns in einem Exit-Meeting gesagt, ich war so, du kannst einen Prozess haben, du kannst aber auch Spiele gewinnen. Du kannst beides zusammen haben. Du musst nicht nur einen Prozess haben oder nur Spiele gewinnen. So, es gilt beides. Aber ich glaube, ich meine, die wissen das halt auch. Ich glaube, die wollten dann einfach positiv sein. Und das ist was, wo ich sage, okay, das gebe ich den Amerikanern. Weil ich glaube, so bei uns in Europa wäre schon, da wären 10, 11, 12 Krisenmeetings schon lang gewesen, wo du auch einfach mal wirklich reingenommen wirst von den oberen Rängen. Und die auch einfach mal sagen, was es bedeutet und du vielleicht auch mal einfach rausgekickt wirst, wenn es nicht läuft. Wo halt dann auch Teams verändert werden, wo, was weiß ich, vielleicht auch manchmal Geld erst später bezahlt wird und du dein Gehalt nicht on point bekommst. Ja, also das ist schon, ja, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen in ganz unterschiedlichen Ländern, was da alles passiert.
Kann dir das in Deutschland auch passieren, dass sie dann sagen?
Nee, ich glaube nicht. Also mir ist es bis jetzt in Deutschland nicht passiert, ich habe auch nichts gehört. Frankreich ist normalerweise auch ein Land, die zahlen immer pünktlich. Aber ich meine, das war schon auch eine der größten Veränderungen für mich, dass wir, ich bin da angekommen, die ersten Wochen, und dann haben wir 2, 3 Spiele direkt verloren. Und dann hieß es ja, keep going, stay together, trust the process. Und ich war so, kommt jetzt irgendwann mal jemand und schreit uns so richtig an? Oder haben wir irgendwann mal unseren Präsident, der reinkommt und sagt, so können wir nicht spielen? Aber es ist halt nie passiert. Und wir hatten dann so 1, 2 Schreier mal, aber es war halt schon ein bisschen zu spät. Aber das ist schon interessant, also es ist wirklich ganz anders.
Wie hat es 1, 2 Schreie? Das habe ich nicht verstanden.
Also wir hatten schon, wir hatten 1, 2 Mal, wo nach dem Spiel unser GM dann auch reingekommen ist und er hat uns dann schon auch mal eine Ansage gemacht. Aber da waren wir halt, glaube ich, schon 20 Spiele drin. Und da waren wir schon relativ tief unten. Und dann hätten wir halt wirklich so eine 15-Game-Streak gebraucht, um wieder hochzukommen.
Es ist super interessant, Catalina, weil es ist wirklich so, finde ich, ein Blueprint-Beweis für die unterschiedlichen Mentalitäten zwischen Deutschland und USA. Ne?
Hier, ja, wo alle Trainer immer direkt gefeuert werden.
Einmal verloren. Also die Bundesliga ist ja hier immer das prominenteste Beispiel. Mhm. Da gerät eine Mannschaft, zack, weg, ja, tschüss, ja, Krise, ja, wie du auch sagtest, Luisa, Krise, so, ja. Nach 2 Spielen verloren ist eigentlich schon Krise, finde ich super interessant.
Ja, total, ich würde sagen, dieses, Luisa hat es gerade Anschreier genannt, das habe ich also auf beiden Kontinenten schon erlebt, in sehr viel niedrigeren Ligen natürlich, aber dass man da schon mal eine Ansage bekommt von einem Coach nach vielleicht dem einen oder anderen sehr schlechten Spiel. Ja, ich finde es spannend, weil ich finde ja auch diese amerikanische Mentalität mit irgendwie let's keep going, we'll push through this, we got this, irgendwie let's do it again. Einerseits total inspirierend. Ich kann aber auch verstehen, wenn man irgendwann sagt so, aber ich kann es nicht mehr hören, weil scheinbar verändert sich ja nichts. Wie bist du denn dann für dich damit umgegangen, dass du gesagt hast, pass auf, hier ist wieder eine Niederlage, ich gehe jetzt einfach, morgen ist ein neuer Tag und ich stelle mich wieder aufs Feld und clean slate, oder hattest du deine Strategie?
Ich hatte nicht wirklich eine Strategie, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach versucht, diesem Outcome von dem Spiel nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben und Gewichtigung zu geben. Also ich war wirklich,
okay.
Ich habe gesagt, wir haben 42 Spiele. Wenn ich jetzt auch jedem Spiel so frustriert bin, so sauer bin, wie bei dem Spiel jetzt, dann kriege ich einen Koller. Also dann ist wirklich, dann drehst du komplett durch. Und im Endeffekt, das bringt dir ja auch nichts. Du kannst sauer sein über das Spiel, aber was bringt es dir, wenn du diese Niederlage ewig lang hinterherhängst und die vielleicht noch mit ins nächste Spiel bringst? Dann spielst du genauso schlecht wie im Spiel davor, weil du einfach noch an diesem Spiel hängst. Es ist aber ein anderer Gegner, es ist ein anderer Spielstil, es ist ein anderer Rhythmus, es ist eine ganz andere Fanbase, es ist ein anderes Start. Also es sind einfach so viele Einflussfaktoren, die ganz anders sind, dass du die Spiele eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kannst. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir halt aus diesen Spielen gelernt haben. Und das war so ein Punkt, den ich wirklich gelernt habe, dass ich einfach gesagt habe, okay, du kannst dich nicht wirklich auf die anderen, auf das andere Team konzentrieren und schauen, was gegen das Team schlecht gelaufen ist. Du musst dich eigentlich auf uns konzentrieren und sagen, okay, in der Defense müssen wir das allgemein besser machen und nicht nur gegen die Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Oder in der Offense, da müssen wir das und das laufen, weil das einfach besser läuft. Und ich glaube, das ist so, da hast du nochmal ein anderes Verständnis dafür bekommen, über Scouting, über allgemein, wie kannst du dich in der Saison verbessern. Und da würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall einen Schritt gemacht.
Also der Spruch, sometimes you win, sometimes you learn, den hast du auf jeden Fall ausgekostet.
Ja.
Ich stelle mir auch gerade vor, Catalina, wenn man dann das erste Spiel gewinnt, nach 11 Niederlagen, und sich alle so angucken und so sind, haben die sich verzählt? Ist das auf der Anzeigetafel wirklich gerade, ist das real?
Wir haben auch das letzte Spiel, das wir gewonnen haben. Wir haben uns gefreut, als hätten wir eine Meisterschaft gewonnen.
Aber jetzt haben wir irgendwie, und ich glaube, das ist auch, wenn man in der Sportberichterstattung ja irgendwie ganz, ganz normal oder gang und gäbe, dass man sich viel auf die Sachen, auf die schlechten Sachen konzentriert. Was lief nicht gut, was muss verbessert werden, wo hat jemand einen Fehler gemacht, muss ein Trainer gefeuert werden. Gab es aber zwischendurch auch Momente, weil das klingt jetzt alles so negativ und man muss es mal festhalten, du hattest wirklich ein krasses Jahr, basketballtechnisch gesehen. Also gab es zwischendurch auch mal Momente, wo du dachtest, wow, okay, das waren richtig gut. Also kannst du das auch so wertschätzen, dieses, okay, ich bin jetzt Starting Five in der WNBA. Ich habe, keine Ahnung, 3 Dreier verwandelt oder ich habe das erste Mal zweistellig gescored. Sind das auch Momente, die du dir nimmst und wo du dann manchmal auch wirklich bewusst innehalten kannst, um zu sagen, krass, dass ich das jetzt erreicht habe?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das erste Spiel, in dem ich gestartet bin, war das in Seattle? Oder das war mein erstes gutes Spiel, wo ich wirklich viel Spielzeit bekommen habe und auch eine relativ gute Statistik hatte und mehrere Dreier versenkt habe. Und das war halt auch in der Halle, in der Arena, da war so viel los. Und du schon erstmal bist so, krass sind das viele Leute, die hier kommen. Also es war wirklich wie Olympia-Halbfinale in Frankreich in der Bercy Arena. Und das halt einfach jedes Spiel. Und dann versenkst du diese Dreier und es war zwar Auswärtsspiel, aber dann hast du halt auch deine ganzen Teammates, die dich so richtig hypen, die so richtig mit dir feiern, dass es auch gut gelaufen ist. Und dann denkst du nur so, wow, so krass. Von diesem Moment hast du eigentlich immer geträumt, dass du in dieser Liga bist, dass du so spielst, wie du spielst und dann auch einfach mit deinen Teammates, dass du dir diesen Respekt erarbeitest, auch diesen Respekt einfach, dass sie sehen, okay, du gehörst auf dieses Spielfeld und verdienst, auf diesem Spielfeld zu stehen. Und dann kommst du natürlich auch nach Hause und dann hast du diesen Entrance, wo die Starting Five announced wird. Und dann ist es halt auch cool, einfach daheim, jeder jubelt, allgemein, das ist einfach ein cooles Gefühl. Und dann stehst du halt auf dem Spielfeld und dann hast du nochmal deine letzten Words mit der Starting Five und klatscht die andere Mannschaft ab. Und das waren schon so kleine Momente, wo du so denkst, okay, krass, du klatschst jetzt Asia Wilson einfach so routinemäßig mal die Hand ab, wo du dir so denkst, okay, krass. Und so, ich hab bei Olympia gegen sie gespielt, so mit Team USA, aber es war einfach ein ganz anderes Gefühl, weil du warst so, du bist jetzt in der Liga. Ich meine, das sind nur Stars, das sind nur Spieler, zu denen du hochschaust. Ich meine, du hast eine Tina Charles dabei, du hast eine Nafisa Collier dabei, du hast Stewie und Chunkle Jones. Also es ist einfach so krass. Und dann spielst du halt auch ein Spiel und dann sind da halt auch Superstars dabei. Dann sitzt da halt eine Sue Bird, dann sitzt da auf einmal ein Usain Bolt und du denkst dir nur so, oh wow, okay.
Die sitzen einfach in der ersten Reihe und gucken dir zu.
Genau, die sitzen da courtside und dann schauen sie dir zu. Und auch bei uns, so Usain Bolt hat dann einfach die Dreier mitgefeiert und die war so, okay.
Also Ich habe gehört, das neue Fangesicht der WNBA ist Aubrey Plaza, die Schauspielerin, die immer in New York sitzt. Manchmal hat sie ein Buch dabei, aber sie ist irgendwie auch sehr, sehr into it und ja, scheinbar eine begeisterte Gängerin, Basketballspielbesucherin. Und ich finde es irgendwie total cool zu sehen, dass das in den USA einfach eben auch so abgefeiert wird. Und ich meine, ich möchte jetzt nicht die Bundesliga mit der WNBA vergleichen, aber es wäre so cool, wenn oder so schön, wenn man hier auch jemanden sehen würde, der sich in die Schulsporthalle bequemen würde.
Ja, ich glaube allgemein, wenn wir einfach das Konzept hier ein bisschen anheben würden, wenn einfach wir mehr Interesse kreieren würden, das wäre einfach so cool und einfach unsere Standards auch ein bisschen anheben. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, dass du sagst, okay, erstens, du gibst den Spielerinnen ein bisschen mehr. Zweitens aber auch, brauchen wir natürlich Leute, die rein investieren. Leute, die dieses Projekt eben auch sehen. Aber ja, ich glaube, wenn man das halt in Deutschland schaffen würde, das wäre halt natürlich was Einzigartiges und sehr, sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Also wenn man das WNBA, da war selbst ich habe es mir immer so ein bisschen vorgestellt, aber ich war selbst echt überrascht, wie krass das ist. Auch jetzt in New York vor allem. Also New York ist eine der geilsten Fanbases, vor denen du spielen kannst. Und die machen da wirklich eine Party aus einem Basketballspiel und halt aus einem Frauenbasketballspiel. Bei uns sind ja Männerbasketballspiele schon richtig cool. Aber so da ist es einfach wirklich, du machst eine Party. Die haben dann ihr Maskottchen, die haben Ellie. Die macht schon eine echt heftige Show.
Elephant.
Ja. Ja. Und dann kommen halt auch viele wegen ihr. Und dann hast du halt auch das Basketballspiel, wo du auch Stars hast. Die gewinnen. Jeder hat eine gute Zeit. Und ich meine, das ist einfach cool. Also das ist wirklich, da merkst du, das ist im Barclays Center, das ist wirklich eine Einheit. Und das ist richtig cool.
Also ich war auch vor ein paar Monaten da in Brooklyn im Barclays Center bei einem Spiel und habe meine
die Töchter dabei und habe dann auch gesehen, so wie so unsere kleinen Girls, ja, wie die das sehen halt, dass da Mädels, Frauen eine ganze Halle füllen. Viele kommen mit ihren Eltern, manche auch ohne und machen einfach, wie du sagst, machen Party und feiern ihren Sport.
Ja.
Und das hat mich total begeistert. Und ich meine, das Maskottchen ist auch ein Glücksfall, weil ich glaube, so ein Maskottchen hat es erst selten gegeben im Sport, was so Party machen kann.
Auf jeden Fall.
Und ich habe mich jetzt bei Dallas natürlich gefragt, sitzt da dann auch vielleicht mal Herr Nowitzki in der ersten Reihe?
Das war auch ein cooler Moment. Das erste Spiel, in dem ich in Dallas war, war Dirk Courtzeit.
What?
Und ich war so, oh wow, cool. So, erstes Spiel, erstes Mal da und dann ist er direkt da. Das war auch ein cooler Moment. Ich habe leider nicht gespielt. Das war noch das Spiel, musste ich noch ganze Medical Tests und so ausfüllen. Das war wirklich mein allererstes Spiel, wo ich einfach nur zugeschaut habe. Aber es war schon cool, wo man sich so denkt, so, du bist jetzt einfach in Dirks Stadt. Und du spielst halt jetzt auch Basketball. Und ich meine, wir waren dann auch im American Airlines Center, als wir gegen Indiana gespielt haben. Und nach dem Spiel bin ich auch einfach mal kurz zu Dirks Statue und habe mir die einfach mal angeschaut. Und das ist halt einfach, das ist schon krass. Also, ist ein cooles Gefühl.
Ich hoffe, du gehst nicht nur zu Dirks Statue, sondern auch mal zu Dirk Mensch. Du sagst, hey Dirk.
Das ist sogar das Coole. Ich habe das Gefühl, so durch auch Nationalmannschaft, der war ja dann auch bei der EM da, hat er sich echt mit uns auch in der Nationalmannschaft so ein bisschen verbunden. Ich meine, er ist an seinem Geburtstag zu unserem Spiel gekommen. Und das ist halt auch eine Sache, so, das macht nicht jeder. Und das steht halt auch für ihn. Und dann hat er uns auch während der EM immer mal wieder eine Nachricht geschrieben. Und das halt mehreren Leuten. Und das ist halt wirklich cool, also, dass er auch wirklich in Kontakt mit uns bleibt. Auch jetzt mit Verletzungen. Er hat mir dann direkt geschrieben und meinte so, alles gut, so, wie schlimm. Also das ist halt schon, da merkt man halt auch, dass er wirklich invested ist und dass es auch ihm wirklich wichtig ist, dass der Frauenbasketball vor allem in Deutschland jetzt auch gepusht wird und dass er da jetzt auch helfen möchte und dass wir ihm auch wichtig sind. Und ich glaube, das ist halt sowas, wo man sagt, okay, wenn das jetzt so weitergeht und wenn das mehrere Menschen trifft und wenn dieser Hype mitkommt und wir vielleicht in Deutschland auch dieses Entertainment schaffen, dann glaube ich, dann bekommst du auch mehr Zuschauer, dann bekommst du auch mehr Leute in die Halle.
Man muss dazu auch sagen, er war ja auch nicht nur an einem Spiel da, er war an zwei Spielen, also an zwei Spieltagen da,
ja,
bei der EM. Ich saß da ja glücklicherweise mit auf der Pressetribüne und habe von da aus mitgefiebert und fand es natürlich auch krass, dass da so ein Basketball-Superstar ja sich nicht nur einen Tag Zeit nimmt, sondern eben zwei und mit seiner ganzen Familie da war.
Ja, und das fand ich das Coolste eigentlich, dass die ganze Familie auch mitgekommen ist. Und das ist schon richtig cool.
Man hatte so das Gefühl, das war jetzt nicht nur so ein Presseshowing, was irgendwie in seinem Vertrag stand irgendwo, sondern dass er da wirklich ja ein intrinsisches Interesse hatte, wirklich da zu sein und zu supporten.
Ja, und vor allem, da hat er auch von der Seite mitgefiebert. Also das hast du ja gemerkt, wenn spannend wurde, der ist auch aufgestanden.
Und es war so spannend.
Und es ist halt, und sich halt Dirk einfach mitfiebern und er kann gar nicht mehr sitzen bleiben. Und dann steht er da so und du denkst dir so, komm mal mit aufs Spielfeld, komm, hilf uns einfach kurz.
Ja, es war wirklich spannend. Ich meine, das war, also diese EM, da war ja die Vorrunde, also die EM, die Eurobasket, die fand dieses Jahr statt, jetzt im Juni.
Ja.
Und die Vorrunde war eben in Hamburg und man muss sagen, dass Hamburg, klar, man hätte es vielleicht noch größer aufziehen können, aber die haben echt ein Basketballfest abgerissen. Also das war alle drei Spieltage, war diese kleine Halle, da gingen so 3.500 Leute rein, aber komplett voll, also bis auf den letzten Platz. Und wirklich auch ganz, ganz viele Familien und kleine und große Fans und in euren Trikots auch. Das fand ich auch bemerkenswert, weil ich würde mal sagen, das gab es vor einigen Jahren noch gar nicht, dass man überhaupt sich ein Nationaltrikot mit dem Namen einer Spielerin auf dem Rücken kaufen konnte. Ja, und da hatte man schon das Gefühl, vielleicht tut sich da was so ein bisschen.
Ja.
Bewegt sich in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. Ich meine, es war jetzt auch, wir haben jetzt auch mit dem DBB, der Athletenvereinbarung, eine neue abgeschlossen, wo du auch merkst, okay, da ist Support da. Ich meine, wir machen jetzt die WM nächstes Jahr in Berlin, wo du merkst, okay, da ist Supporter, die wollen da jetzt auch was machen, die wollen diese Welle mitgehen. Wo du halt sagst, okay, das ist cool. Und ich glaube, Hamburg hat so gezeigt, dass Basketball Deutschland schon Bock auch auf Frauenbasketball hat. Und ich glaube, es war so ein gutes Zeichen, dass die WM hoffentlich auch echt, echt gut wird, weil wir haben so viele gesprochen, die meinten, ja, wir haben keine Tickets mehr bekommen, es ist schon ausverkauft, wir würden so gerne kommen. Und jetzt hast du halt eine WM in Berlin, in der größeren Halle, wo du denkst, okay, die Halle, wir könnten die echt füllen und wir hoffen, dass wir die füllen und dass da halt viele Leute auch kommen wollen und Bock drauf haben.
Ich muss trotzdem mal hier kurz die Nadel rausholen und reinpieksen, weil was mich jetzt auch, wenn wir Sportlerinnen im Podcast haben, was mich immer fertig gemacht hat, ist, dass ihr euch viel mehr schinden müsst als die Männer, weil ihr mit euren Gehältern einfach nicht zurechtkommt und im Sommer, wenn die anderen Spielpause haben, dann rund um die Welt fliegt und in irgendwelchen anderen Ligen spielt. Jetzt Rookie-Gehalt in der WNBA, Catalina, hast du mir geschrieben, $70,000. Ich meine, in einer Stadt wie Dallas oder New York ist das ist ja lowest income.
Ja.
Wie kommst du damit klar?
Ich habe meine Steuern. Die Steuern kommen erst doch, die Steuererklärung. Die mache ich erst nächstes Jahr. Deswegen weiß ich nicht, auf wie viel ich im Endeffekt rauskomme.
Kenne ich. Super Taktik.
Das Leid eines jeden Freelancers. Ja.
Ich hoffe, es bleibt was übrig. Sagen wir mal so. Nee, also man schaut auf jeden Fall schon, was man ausgibt. Gleichzeitig so für 3-4 Monate ist es natürlich kein schlechtes Gehalt, ne? Also wenn du das jetzt vergleichst, das bekommst du in Europa manchmal über 6-7 Monate. Ich meine, da ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall schon ein guter Betrag, würde ich sagen. Wenn du es natürlich mit den Männern vergleichst, nicht so gut. Also ich meine, NBA, die bekommen Millionen als Rookie, wo du so denkst, krass.
Ja, also Moritz und Franz Wagner zusammen sind, glaube ich, ich weiß nicht wie viel, bei 200 plus Millionen Vertrag jetzt.
Nee, ich glaube, das kriegt Franz alleine, um ehrlich zu sein, schon 225 oder so oder 224.
Ja, oder 228, ja, irgend sowas.
Die paar Millionen sind dann auch egal. Oh Gott.
Aber ja. Also ich meine, da ist ja noch schon noch ein bisschen Luft nach oben. Siehst du denn auch, dass da was nach oben geht?
Wir sind ja gerade, vor allem in der WNBA, sind wir ja auch gerade an einem neuen CBA, das ist ja auch Athletenvereinbarung. Und da ging es auf jeden Fall schon nach oben. Aber ich weiß, dass das erste Angebot jetzt abgelehnt wurde, weil sie einfach mehr wollen. Ich glaube auch so Standards außenrum möchten sie ein bisschen mehr haben, weil sie halt auch merken, wie der Hype gerade in Amerika ist und wie viel Geld da eigentlich drin ist. Und es ist halt so, wir geben denen das eigentlich und wir möchten auch was zurückhaben. Und das CBA, den wir gerade haben, mit diesen 70.000 für Rookie, ist halt extrem veraltet. Das war jetzt die Liga, wo New York noch in Mallhalle gespielt hat und jetzt nicht Barclays Center war, wo du keine Caitlin Clark drin hattest, wo du keine Paige Bueckers hattest, wo Asia Wilson nicht dreifacher MVP war und jetzt jeder zu diesen Spielen kommen möchte. Und das ist halt so, ich glaube, da wird sich jetzt viel tun in der WNBA. Ich glaube, dass unsere Gehälter auf jeden Fall nach oben gehen werden, vor allem auch für Rookies. Deswegen bin ich auch echt gespannt. Ja, ich meine, selbst in Europa, du bekommst zwar okay Geld, aber wenn du das mit den Männern vergleichst, ist es natürlich nicht viel. Und ich glaube deswegen, jetzt nochmal zurück auf unsere Athletenvereinbarung mit dem DBB zu gehen, ich glaube deswegen muss man auch viel Credit jetzt auch unseren Männern geben, aber auch dem DBB. Ich meine, unsere Männer, wir haben gesagt, wir wollen genau dasselbe haben. Und der DBB hat das möglich gemacht. Und ich meine, das war dann auch, ich meine, die Männer haben dann auch ein bisschen verzichtet, aber ich glaube, es ist ein Statement. Wir bekommen auf jeden Fall mehr als davor. DBB hat gezeigt, sie wollen investieren. Männer haben gesagt, okay, es ist uns egal, ob wir, was weiß ich, wie viel mehr verdienen. Wir wollen Statement setzen.
Nochmal ganz kurz, es geht da um die Prämien und um die Tagessätze, die ihr bekommt, wenn ihr im Einsatz für die Nationalmannschaft seid. Und vorher war da ein Ungleichgewicht und jetzt nach, glaube ich, langer Verhandlung, ich glaube, Dennis Schröder und vor allem auch Leo Fiebig haben da auch, glaube ich, viel mitverhandelt.
Ja,
oder?
Genau, es waren eigentlich war es das ganze Team, aber wir haben halt so Athletenvertreter und das waren jetzt bei uns Damen, war das Marie, Satu, Leo und ich. Und dann bei den Männern waren Joe, es war Franz dabei, es war Dennis dabei und ich glaube, Luis Olinde war auch dabei. Genau.
Und verhandelt heißt Konferenzraum? Ihr sitzt alle um den Tisch?
ist schwierig, wenn wir alle verteilt sind.
Oder ist es ein Zoom-Call?
Das waren hauptsächlich Zoom-Calls. Ich weiß, dass Dennis sogar einmal, als er in Deutschland war, hat sich auch die Zeit genommen und hat sich da auch reingesetzt, um einfach auch Präsenz zu zeigen.
Genau. Cool. Wie geht's dir denn sonst in Texas? Also ich, als jemand, der in New York lebt, ich fahre immer einmal im Jahr dahin nach Austin. Das ist so eine große Konferenz, South by Southwest. Das ist dann immer so ein bisschen seine eigene Bubble. Ich war öfters mal in El Paso, weil da Verwandte von meiner Frau leben. Und dann sind wir auch mal so quer durch Texas gefahren. Es ist immer, finde ich, also gerade ich komme aus Nürnberg, immer schwer, überhaupt mit der Größe dieses Landes umzugehen. Weil ich glaube, Deutschland passt in Texas schon ziemlich einfach nicht nur einmal rein. Und gleichzeitig hat es ja auch diese German Heritage, die ich super interessant finde. Es gibt irgendwie deutsch-texanische Musik und es gibt deutsch-texanische Orte und es gibt so einen German-Texan-Accent. Und also ich finde es einfach ein total, der Staat verwirrt mich immer extrem mit allen seinen Extremen. Und ich bin letztes Mal, als wir da waren, sind wir zum Beispiel durch die Gegend gefahren, wo die Familie Bush herkommt, die ja immerhin zwei Präsidenten des Landes gestellt hat. Und ich dachte mir so, wow, das ist so Oil Country und extrem flach, immer das Gleiche. Du siehst nur Ölpumpen, sind so kleine Orte. Vielen Leuten geht es aber überhaupt nicht gut da. Crazy, wo diese Präsidenten herkamen. Und irgendwie immer versuchen, diesen Staat zu verstehen, das gelingt mir immer nicht. Wie geht's dir denn jetzt damit, so nach deinen ersten Erlebnissen da? Wie erlebst du die Texaner? Wie gehst du vielleicht auch mit der Politik um, die so machen?
Ich war in einer kleinen Bubble, um ehrlich zu sein, weil wir eben so viele Spiele hatten, so viel Rhythmus hatten, wir auch viel gereist sind zwischen den Staaten. Für mich, so in dieser Basketballwelt, waren die alle total lieb, total offen und auch alle haben so gesagt, so ja, du weißt schon, dass wir hier, also die haben mich auch angesprochen auf diese deutsche Kultur, die auch ein bisschen haben, so dass sie auch, ja, da ist ein deutsches Restaurant in Fort Worth, 20 Minuten weg von hier. Und ich war so, okay, krass, habe ich nicht erwartet. Aber ich meine, also die, ich glaube vor allem jetzt auch, weil ich eben aus Deutschland komme, hatten die auch irgendwie schon direkt eine ganz besondere Verbindung zu mir und wollten das auch alles teilen. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Also da waren die auch direkt offen. Und dann natürlich so das Erste, was immer kommt, ist so, ja, wie kommst du mit der Texas Heat klar? Also das war so die erste Frage, die ich immer bekommen habe, was natürlich um einiges heißer war. Mhm. Es war okay. Alle haben zu mir aber auch gesagt, dass es ein kalter Sommer war. Und ich war schon so, oh, es ist heiß. Also das war eigentlich okay. Und sonst, ich meine, ich glaube, was ich am krassesten fand, war einfach, dass du wirklich in einer anderen Welt bist. Also du siehst da wirklich Cowboys, so wie du die Texas im Fernsehen vorstellst, wie das dargestellt wird. So ist es halt wirklich, ne? Also wir waren da dann einmal in Fort Worth und da ist halt auch so ein kleines Cowboy-Town. Da war ich mit meiner Schwester, dann waren wir auch bei einem Rodeo. Dann kommst du in eine Bar rein, dann sitzt du erstmal an einem Bartisch, sitzen so 10 Männer, die einfach so richtige Cowboy-Hüte, also wirklich Cowboys sitzen da einfach. Und du gehst da hin und denkst so, oh wow, also das ist wirklich echt, das ist nicht nur gespielt.
Seid ihr eine Kulisse?
Das war wirklich, du bist da wirklich hingefahren. Und du dachtest so, bin ich jetzt gerade irgendwie an einem Filmset oder ist es gerade wirklich? Also dann auch Bullriding, also das ist so also alles, das ist wirklich echt und das ist wirklich cool zu sehen, dass es einfach wirklich auch eine Kultur ist und deren Leben, also es ist einfach ein Lebensstil, es ist einfach ein anderer, das ist wirklich cool, das zu sehen. Und dann politikweise her habe ich das eigentlich am meisten in einem Moment gesehen, da waren wir dann. Wir fliegen ja privat. Wir haben ja zum Glück dieses Jahr das erste Mal Privatflugzeuge, wo einfach auch das Reisen schneller und bequemer uns gegeben wird. Und dann wollten wir boarden und sind eingecheckt und alles. Und dann mussten wir aber noch innen drin warten, bevor wir zum Flugzeug gegangen sind. Und dann siehst du halt, wie Leute ins Flugzeug gebracht werden. Und halt auch in ganz krassen Umständen. Und es ist halt auch so ein Flugzeug, da steht nichts drauf. Das ist komplett weiß. Da steht keine Brand drauf, da steht nichts drauf. Du weißt nicht mal, wo die überhaupt hingeflogen werden, woher das Flugzeug kommt. Und dann merkst du halt da zum Beispiel, wie Leute halt einfach aus diesem Land gebracht werden und abgeschoben werden.
Und unter krassen Umständen meinst du, die hatten die Hände gefesselt? Ja, oder?
Also die waren wirklich in Handschellen. Bei uns waren es auch, also das eine Mal waren es auch halt nur Teenager, was wir gesehen haben. Und die waren halt gefesselt, alle hatten graue Trainingsanzüge an. Und die sind dann auch in so einem richtigen Gefängnisbus halt zu diesem Flugzeug gekommen. Und anscheinend war das schon das zweite Mal, als ich es gesehen habe, was das zweite Mal, als es passiert ist. Und dann habe ich mich auch mit meinen Mitspielerinnen unterhalten. Und dann meinten die halt so, ja, das letzte Mal haben wir in dieses Flugzeug geschaut und das Flugzeug hatte nicht mehr Sitzplätze. Und sind die anscheinend ohne Sitzplätze, wurden die...
Wie bitte?
Ja. Und ich war so, bist du dir sicher? Und ich meinte so, ja, wir haben hier dieses Flugzeug, wir haben da reinschauen, da die hatten keine Sitze. Und dann waren die anscheinend auf dem Boden gesessen und wurden so aus dem Land geflogen. Und das ist halt wirklich krass. Und du siehst halt nur so in dieser ganzen Körperhaltung, wie diese Teenager in dieses Flugzeug gehen, dass sie einfach gerade widerwillens aus diesem Land gebracht werden, obwohl sie wahrscheinlich nichts mal, du weißt es nicht. Im Endeffekt, du weißt die Geschichten nicht. Aber so wie es rüberkam, es war halt wirklich, die sind einfach aus ihrem Leben gezogen worden,
ja,
und werden jetzt abgeschoben. Und da merkst du schon halt, glaube ich, die Politik auf jeden Fall. Das war auch das erste Mal, dass ich es live so wirklich gefühlt habe. Und es war auch ein Moment, da nimmst du einfach mal, du bist einfach kurz still. Du schaust es einfach an und das tut dir wirklich weh. Und dann bin ich auch, also wirklich diesen ganzen Flug, ja, habe ich an diesen Moment gedacht und es hat wirklich was mit einem gemacht. Also das war auch so ein richtiger Gänsehautmoment einfach. Mhm. Das war schon ein sehr krasser Moment.
Ja. Und dann hat man nur so seinen Flug und kommt dann an einem anderen Ort an und muss wieder als Spielerin funktionieren, ne? Und dann ist wieder Business as usual.
Gibt es denn in der WNBA eigentlich Spielerinnen, die sich irgendwie äußern, positionieren? Oder, weil das ist ja immer super kompliziert in den USA mit dem Sport und Politik. Also in Deutschland ist es auch nicht einfach, aber ich habe manchmal das Gefühl, ja, in den USA geht es noch wesentlich weiter. Wie kompliziert das und wie emotional und wie hoch das schnell schlagen kann? Hast du da irgendwas miterlebt, dass Leute dann was posten oder auch in der Pressekonferenz mal darüber gesprochen wird?
Was man halt schon immer merkt, ist, wenn irgendwie so Attentate oder sowas passieren. Also es war einmal dieses Shooting in Minnesota in der Schule. Da hast du dann gemerkt, dass viele auch was sagen. Das kommt dann auch in der Pressekonferenz. Bei uns war es halt vor allem bei Paige Bickers so, weil die halt eben aus Minnesota kommt. Das wurde dann halt auch in der Pressekonferenz angesprochen. Und dann hat sie ja natürlich da auch was dazu gesagt. Also wenn sowas passiert, auf jeden Fall, wenn irgendwelche rassistischen Aktionen passieren, dann hast du auch natürlich Spielerinnen, die dazu was sagen. Ich meine, die hatten ja auch vor ein paar Jahren dieses Black Lives Matter, wo sie dann auch das auf dem T-Shirt und so alles hatten. Also da merkt man auf jeden Fall schon, dass so ein paar Statements auch gesetzt werden und dass die sich da auch, dass die benutzen da auch ihre Stimme. Ich glaube, diese Saison war jetzt hauptsächlich wirklich Fokus auf CBA, Athletenvereinbarung. Das war jetzt so das, wo die meisten ihre Stimme benutzt haben. Und eben jetzt ist Minnesota Schule, genau.
Ja, was in Texas, glaube ich, auch ganz extrem ist, ist einfach, dass dort ja durch die Nähe zur Grenze einfach seit so vielen Jahren und so vielen Generationen es völlig normal ist, dass die Bevölkerung einfach gemischt ist und dass man hin und her geht und dass alle von überall kommen. Und ich habe jetzt zuletzt halt nur gelesen, dass viele Restaurants bleiben leer, die Leute gehen nicht mehr so viel in die Kirche. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die halt ja darauf angewiesen sind, dass Menschen zu ihnen kommen, wo gerade die Bänke leer bleiben, die Tische leer bleiben, weil einfach so viele Menschen Angst vor dem haben, was du da beschrieben hast. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das beschreibst, weil ich, also Catalina, vielleicht geht es dir auch so, ich habe manchmal das Gefühl, das fehlt total in der Berichterstattung oder in dem, was man vielleicht auch über die Medien wahrnehmen kann, sind genau solche Erlebnisse wie das von Luisa.
Nee, ich musste nur gerade an Felix, deine Unterhaltung mit Chelsea Speaker denken, die ja auch, glaube ich, ganz viel aus Amerika berichtet und aber sagt natürlich, sie macht das von Europa aus. Und man kann noch so viel in der Theorie darüber sprechen, also strengere Gesetze, Abschiebungen, das wird alles erst greifbar, wenn man wirklich so eine Situation vor Augen hat, ne? Also bei dir ist jetzt das Flugzeug gewesen, bei ihr war es, glaube ich, der Supermarkt, der am Samstag einfach leer geblieben ist, obwohl der immer sonst voll war mit Leuten. Und das waren einfach alle Leute, die sich nicht mehr in den Supermarkt getraut haben.
Ja, ich finde es auch echt interessant. Ich habe mich auch ganz oft mit Mitspielerinnen oder mit Freunden von denen unterhalten, wenn du einfach mal in der Bar sitzt oder auch in einem Café. Und dann habe ich auch ganz oft so nachgefragt, so, wie erlebt ihr die Politik hier? So, wir kommen hier rein und wir sind Basketballer aus Europa, wir sind hier für 4 Monate und dann gehen wir wieder. Und es ist ja, wir leben ja nicht wirklich diesen Lebensstandard, den die gerade leben. Das ist ja nicht, für uns ist das nicht unser Zuhause. Und das war auch interessant, einfach wie deren Meinung und deren Sicht darauf. weil man natürlich, wie du gesagt hast, man bekommt viel in den Medien mit. Man bekommt so viel Input, aber im Endeffekt, du weißt immer nie, wie genau ist es in diesem Moment? Was genau passiert da? Wie genau fühlen sich die Leute da gerade? So, es passiert einfach so viel außenrum und das ist einfach auch interessant. Und dann eine Sache, die für mich auch krass war, weil du Supermarkt angesprochen hast, ich bin da auch angekommen und dann habe ich mich auch mit meiner Mitspielerin unterhalten und dann meinte sie so, ja, wir haben hier ja Open Gun Law hier und da, also du brauchst nicht mal eine Lizenz, um eine Waffe zu tragen, du musst die auch nicht irgendwie in eine Tasche packen, du kannst die, ja, die haben Open Carry.
Oh, wow.
Das heißt, die können einfach mit der Waffe in der Hand rumlaufen. What? Und da habe ich auch gefragt, so, okay, das heißt, wenn du im Supermarkt bist, das heißt, du kannst einfach jemanden sehen, der gerade mit einer Waffe rumläuft, das ist ganz normal. Und jemand ist so, ja, theoretisch, das kann passieren. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben einfach eine Waffe in der Hosentasche gehabt. Und seitdem, ich bin nicht mehr denselben Weg, ich bin nicht mehr in derselben Art in diesen Supermarkt gegangen. Du läufst wirklich in den Supermarkt und du schaust dir die Leute zweimal an, weil du dir denkst, könnte der jetzt gerade eine Waffe haben? Du weißt ja nicht, also...
Ob da mal jemand durchdreht.
Richtig. Und du siehst es ja einer Person nicht an. Es könnte ja jede Person sein. Eine Person, die durchdreht, ja, mit einer Waffe in der Hand, hat ja nicht eine gewisse Art auszusehen.
Ja.
Und du bist ja nicht in deren Köpfen drin. Und du weißt nicht, das ist wirklich so, du weißt nicht, was in dieser Person vorgeht, du weißt nicht, was für ein Leben die Person hat. Das heißt, du bist einfach ganz anders in diesem Supermarkt. Ich bin auch, glaube ich, selten so schnell durch Supermärkte gelaufen. Ich war einfach wirklich, ich habe mir immer Listen geschrieben und bin immer rein, raus.
Wow. Ich finde es so krass, weil es gibt ja tatsächlich in den USA, es gibt dieses Open Carry und dann gibt es auch Concealed Carry und das finde ich auch besonders skurril aus europäischer Perspektive, weil das ja besagt, du darfst eine Waffe dabei haben, aber du darfst sie nicht zeigen.
Ja, das ist wirklich, also das ist eine andere Welt.
Hat mit Ansbach irgendwie wenig zu tun. Hast du denn eigentlich sowas wie Heimweh? Also du hast ja auch, wir haben ganz am Anfang ja über deine zwei Geschwister kurz erwähnt. Mhm. Jesus Sir the Band. Fehlt die dir sehr? Und wenn ja, wie gehst du damit um, mit Heimweh?
Auf jeden Fall. Jetzt auch vor allem in den Staaten, da warst du halt noch weiter weg von zu Hause. Da haben sie mir sehr gefehlt. Es ist auf jeden Fall, ich meine, du verpasst es halt. Du verpasst halt die Zeit daheim. Du verpasst die meiste Zeit von deiner Familie eigentlich. So, wenn die sich treffen, selbst wenn wir Verwandte treffen, ich meine, du verpasst das alles. Du bist nicht dabei, wenn man essen geht, du bist nicht dabei, wenn man einen Geburtstag feiert, du bist eigentlich nie dabei. Das ist auf jeden Fall so, das sind so die Momente, die eigentlich am schwersten fallen, wenn die halt irgendwas zusammen machen. Und wenn es nur daheim am Abend zusammen Fernsehen schauen ist. Weil selbst da, du hast Gespräche, du tauschst dich aus. Also das fehlt mir auf jeden Fall. Ich glaube, so am meisten, wie ich es versucht zu kompensieren, ist halt wirklich FaceTime. Einfach mit denen telefonieren. Und ich glaube, da habe ich auch echt Glück mit meiner Familie, weil die mich auch einfach anrufen, wenn sie quatschen wollen. Und ich meine, wenn ich in dem Moment nicht kann, dann rufe ich die halt zurück. Und ich glaube, da haben wir einen relativ guten Rhythmus gefunden, dass man sagt, okay, man ändert jetzt nicht den ganzen Tagesrhythmus für einen Anruf, sondern man schaut, wann es passt und dann tauscht man sich einfach aus. Aber ja, ich meine, du lebst es halt nicht mehr, du bist halt wirklich in einer anderen Welt. Und das ist so, glaube ich, das, was mir am meisten fehlt. Deswegen tut jetzt die Zeit zum Beispiel auch daheim echt sehr, sehr gut. Und in den Staaten zum Beispiel hast du halt gemerkt, die Familie ist halt nah. Die hatten halt alle ihre Plus Ones dabei, ihre Freundinnen, Freunde, die Eltern sind immer wieder gekommen, die waren dann bei den Spielen. Und dann siehst du die halt nach den Spielen, wie die zu ihrer Familie laufen und denkst dir so, du bist allein, so, du hast jetzt hier niemanden und bist froh, also wenn du halt mal gegen die deutsche Crew spielst, also wenn du mal Leo Niara, Satu, Sydney Parsons ist jetzt Trainerin bei Golden State, also wenn du die halt mal siehst, dann ist es einfach cool. Ich hätte jetzt ein bisschen Glück, weil wir hatten einen Mentor-Trip, da hat Dallas hat für ein Spiel, da waren wir in Vegas, Familie eingeflogen und jeder hat dazu die wichtigste Person, also ihren Mentor in der Saison, so in ihrer ganzen Karriere, haben die eingeladen. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, ob sie meine Mom mitnehmen, weil ich habe meine Mom eingeladen und ich meine, ein Flug von Europa ist natürlich um einiges teurer als in Amerika.
Ja.
Und dann haben die das halt möglich gemacht. Und dann ist meine Mom auch zum ersten Mal in die Staaten geflogen und hat sich dann Las Vegas angeschaut und hat halt das erste Mal in meiner ersten Saison mich spielen sehen. Und das war halt auch, das war auch ein sehr besonderer Moment. Mhm. Und dann waren wir halt am Abend davor alle mit allen Mentoren essen. Und es war jetzt so ein ganz spezieller und besonderer Moment. Und dann jetzt die letzten 3 Wochen, bevor ich dann auch geflogen bin, ist auch meine Schwester gekommen und hat da einen Monat mit mir verbracht. Was halt auch cool ist, weil ich vor allem mit meiner Schwester auch eine sehr enge Beziehung habe, weil wir halt eben auch zusammen gewohnt haben in Nördlingen damals. Und jetzt so in den letzten 5 Jahren haben wir halt fast keine Zeit miteinander verbracht, außer über FaceTime. Und jetzt hatten wir halt mal 3 Wochen wirklich Schwesternzeit. Und da haben wir dann halt auch alles Mögliche gemacht. Ich bin auch mit auf Auswärtsspiele gekommen. Und es war auch einfach nochmal ein Stück Heimat und Familie. Und da bin ich halt froh, dass meine Familie eben auch so viel unterstützt und da halt auch wirklich vollkommen committed ist. Auch mein Bruder und seine Frau, die wollen jetzt auch kommen. Ich meine, die waren auch in Frankreich dabei. Also da spürst du halt so ein bisschen Familie. Mein Dad genauso. Ich meine, du kannst nicht immer kommen. Die haben halt auch ihr Leben hier. Die bauen sich auch was auf. Die haben auch Arbeit hier. Die können nicht einfach so rauskommen. Aber es ist halt cool, dass du diese Unterstützung merkst, dass sie dann auch mal sagen, okay, anstatt in Urlaub zu fliegen, kommen wir jetzt zu dir und wir wissen, du hast jetzt nicht so viel Zeit und wir wissen, wir können nicht so viel machen, aber wir wollen einfach Zeit mit dir verbringen und das einfach ja, besonders machen.
Super cool. Ich habe einen Post von dir gesehen auf Instagram, wo du irgendwie mit deiner Schwester im Arm warst und hast irgendwie gesagt, hey, so cheers to the twin life und wir haben irgendwie vor den letzten 30 Jahren 25 miteinander verbracht und da habe ich zu Katharina gesagt, hey, Luisa hat eine Zwillingsschwester. Total cool, da müssen wir drüber reden. Und die kommt wieder so, nee. Das ist ein bisschen anders. Also, aber super schön, das zu sehen und dass du das auch so feiern kannst, finde ich total cool. Und dass das auch geht. Und du hast gesagt, deine Mutter zum allerersten Mal überhaupt in die USA geflogen für dich.
Ja, die war noch nie in den Staaten. Die war auch komplett aufgeregt. Und genau, und das hat es dann alles möglich gemacht, hat den Flug auch bezahlt, hat Hotel bezahlt. Die waren dann auch im selben Hotel wie wir. Also da haben die echt sich echt Mühe gemacht und das echt als einen besonderen Moment dargestellt. Und ich meine, meine Mama war dann auch komplett emotional. Ich meine, für die ist das auch, das zu sehen, ist natürlich was ganz anderes. Wenn du halt dann in diesen größeren Hallen stehst, wenn du diesen ganzen Standard siehst, der einfach, das ist halt wirklich für uns eigentlich wie Luxus. Und dann siehst du halt auch Las Vegas einfach zum ersten Mal. Ich persönlich bin nicht so ein Las Vegas-Fan, aber für meine Mom war das halt alles.
Also wenn du aus Ansbach das erste Mal in die USA fliegst und dann wirst du in Las Vegas aus dem Flugzeug gelassen, also das ist ja schon ordentlich.
Ja, und die war dann auch komplett geflasht.
Da hat man auch das Gefühl, man steht in der Kulisse, wie mit den Rodeo-Männern in der Bar.
Alles ist groß, also es war echt, das war cool, auch so ihre Augen zu sehen. Das war wirklich wie wenn du einem Kleinkind so zum Geburtstag irgendwas gibst. Solche Augen hatte die Mama.
Ja, und bald können sie dich dann ja in der Türkei besuchen, richtig? Da geht es als nächstes für dich hin. Was steht denn jetzt? Also du hast schon gesagt, du bist verletzt. Du musst uns nochmal erzählen, was da passiert ist. Und dann müssen wir noch ganz kurz darüber sprechen, wo es dich als nächstes hinzieht und für wie lang.
Weil das ist vielleicht auch wichtig für alle, die zuhören, zu verstehen. Also die WNBA-Saison, die dich wieder erwartet in Texas, die beginnt im nächsten Frühjahr. Und geht dann bis zum Herbst, also ein bisschen kürzer als bei den Männern.
Genau, April bis September, glaube ich. April fängt, glaube ich, Training Camp an, im Mai fängt die Saison offiziell an.
Okay.
Und dann bis so September.
Das heißt, du hast jetzt so 3, 4, 5 Monate, wo du andere Arbeit annimmst, sozusagen.
Genau. Genau so sieht es aus.
Und jetzt erstmal musst du dich erholen. Von was? Was ist dir passiert?
Ich habe mich beim Spiel gegen Connecticut, ich glaube, das war wir hatten, glaube ich, noch 6 Spiele übrig in der Saison, habe ich mich ein bisschen blöd an der Schulter verletzt und muss jetzt in die Reha oder mache gerade Reha und bin jetzt ein paar Wochen raus. Ich würde dir gerne eine genaue Anzahl geben an Wochen, aber kann man nicht so wirklich sagen, was wirklich daran geht, jetzt die Schulter zu stärken und Muskeln aufzubauen. Sind aber auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass ich jetzt so die nächsten 2, 3 Wochen vielleicht rüber in die Türkei kann, um da meine Wintersaison zu spielen. Und da geht es nach Mersin für mich, zum Euroleague-Verein. Ja, das erste Mal Türkei. Ist auch ganz cool, weil meine Schwägerin kommt aus der Türkei. Das heißt, wir haben auch Familie in der Türkei. Also ist auch ein Stück zweite Heimat schon, so ein bisschen.
Also du bist nicht zum ersten Mal in der Türkei. Du warst schon oft da und fühlst dich da ein bisschen zu Hause, oder?
Oft jetzt nicht. Oft jetzt nicht. Ich war da für Basketball. Wir haben es noch nicht geschafft, die Familie zu besuchen. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen einfacher.
Ist ja auch nochmal eine komplett andere Welt. Andere Sprache, andere Kultur, wieder anderes Klima und so weiter. Also du sagst jetzt einfach so, ja, Türkei, super, aber also so ganz easy stelle ich mir das auch nicht vor, da einfach mal hinzugehen und da zu arbeiten.
Es wird interessant, bin ich ganz ehrlich. Also auch dieses ganze Mindset, was man schon alles hört, so von anderen Spielern, ist auf jeden Fall anders. Das ist halt wirklich Business. Und da ist es eben so, wie du gesagt hast, bei den Bundesliga-Vereinen hier in Deutschland, wo du halt sagst, okay, ja, 2 Spiele verloren, Trainerwechsel, Spielerwechsel. Also da geht das ganz schnell, also wirklich alles auf Zack. Und es wird interessant.
Nicht so ein Bällebad wie da in Dallas.
Naja, aber das wird wirklich das erste Mal sein, wo ich so sage, okay, es ist nicht so ein familiärer Verein, glaube ich. Ich glaube schon, das ist ein cooler Verein. Ich glaube auch, dass da viele Spaß haben und dass es auch eine coole Erfahrung wird. Aber ich glaube schon, dass es so wirklich Business und vielleicht auch von der Stimmung her ein bisschen kühler ist, wenn du dann vielleicht auch mal ein Spiel verlierst. Wenn du gewinnst, ist natürlich immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Interessant wird es immer, wenn man verliert. Dann sieht man immer so, okay, wie ist es hier möglich? Deswegen wird es auf jeden Fall interessant werden. Und ich bin gespannt auf die Kultur. Ich freue mich schon drauf. Und vielleicht lerne ich auch ein bisschen Türkisch.
Das wäre auf jeden Fall sicherlich gut zum Feiern oder vielleicht auch darum, die Niederlagen auszudiskutieren.
Da gibt es hoffentlich nicht viele.
Hoffentlich, davon wird es keine geben oder nicht so viele. Es ist ja, wenn wir jetzt nochmal auf die globale Basketball-Landkarte gucken, auch kein ganz unwichtiges Land, oder? Ich meine, jetzt auch Satu und Niara haben da gespielt, haben, glaube ich, jeweils die Meisterschaft gewonnen. Viele Amerikanerinnen haben auch, glaube ich, da gespielt. Warum ist das so? Ist die Liga einfach stark? Zahlen die besonders gut oder ist es irgendwie beides?
Beides. Also dadurch, dass sie halt natürlich gut zahlen, kommen natürlich viele Spielerinnen, gute Spielerinnen dahin. Dadurch wird die Liga besser. Und man muss sagen, dadurch, dass die Saison auch relativ kurz ist und kompatibel mit der WNBA ist, ist natürlich nochmal ein extra Pluspunkt, was dann auch viele WNBA-Spielerinnen dahin zieht. Und dadurch ist die Liga auch sehr stark. Und deswegen, man merkt schon, dass immer mehr Spielerinnen wirklich in Ligen gehen, die kürzer sind, weil sie einfach merken, okay, WNBA und Wintersaison in Europa, das ist anstrengend. So, unsere Körper brauchen ein bisschen Pause. Ich brauche aber trotzdem Geld. Ich muss mir trotzdem irgendwie was dazu verdienen. Deswegen ist halt die türkische Liga auch, glaube ich, echt gut. Und sie ist auch, glaube ich, ganz gut aufgemacht. Du hast halt relativ viele Teams, die auch echt gut sind. Da ist auch so, dass der Letzte, glaube ich, den Ersten schlagen kann. Was es halt auch spannend macht, du hast so Competition dabei. Genau. Also ich glaube, viele, die halt dann nicht nach Asien gehen oder Unrivaled, die Liga in Amerika spielen, die würden dann schon eher so Türkei, Spanien, viele hin. Ja.
Ich möchte noch ganz kurz eine Anekdote erzählen, die du mir in einem unserer anderen Interviews schon erzählt hast zum Thema lange Saisons. Nachdem du die französische Meisterschaft gewonnen hast, hast du mir erzählt, dass ihr bis 22 Uhr oder so gefeiert habt und dann bist du, glaube ich, am nächsten Morgen um 5 in den Flieger gestiegen, um in Richtung Dallas abzudüsen. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Also klar, selbst wenn du ankommen musstest, aber trotzdem, es ist ja wirklich, also du kannst im Prinzip diese Meisterschaft nicht mal so richtig genießen und in vollen Zügen noch 3 Tage auskatern danach, sondern man muss einfach direkt zum Flieger und dann im nächsten Job weiter ackern. Also ich finde, das ist einfach, ja, ist vielleicht irgendwo auch eine lustige Anekdote, ist aber auch irgendwo eine echt harte Anekdote, die zeigt, was das auch, also was dieses System, also, ne, also der Mangel an oder die fehlenden Gehälter oder die Gehälter, die nicht hoch genug sind, die Doppelbelastung aus WNBA und Europa. Ich meine, viele Spielerinnen kriegen irgendwie gar keine nennenswerten Gehälter, aber und dann eben auch ja die Anzahl der Spiele in einer richtig kurzen Abfolge, die so ein Körper irgendwie in einem Jahr aushalten muss. Und wenn dann noch eine EM dazukommt oder Olympia oder eine WM, was jetzt ja auch alles noch nacheinander kam. Also das ist schon einiges, was ihr euch da antut.
Es ist verrückt. Also wirklich, unsere Pläne sind ganz verrückt. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Beweis, wo man sagt, du musst im Moment leben. Du hast keine Zeit zu sagen, okay, wir feiern morgen, wir feiern später. Du lebst in diesem Moment und du machst das Beste aus diesem Moment. weil du einfach nicht weißt, wo du am nächsten Tag im Endeffekt sein wirst. Ich meine, wie du gesagt hast, ich habe die Meisterschaft, ich hatte 5 Stunden mit dem Team und musste dann direkt zum Flughafen, um dann direkt nach Dallas zu gehen und dann ist wieder direkt Business. Also so, du konntest deinen Kopf eigentlich so für 5 Stunden ausschalten und dann war direkt wieder okay. Du musst dich jetzt wieder fokussieren, das wieder eine Saison, neuer Rhythmus, Neustart, bam, rein damit. Und ja, also das ist auf jeden Fall krass.
Und du lebst ja immer mit der, also auch Gewissheit, weil du sagst, jeder Tag, man lebt irgendwie von Moment zu Moment, dass es auch jeden Tag vorbei sein kann, ja, weil dein Verein sagt oder weil dein Körper sagt.
Ja.
Und wie gehst du damit um? Ist das was, wo du drüber nachdenkst überhaupt? Oder kann man das vielleicht auch ein bisschen ausschalten, weil man halt sich selber und seinen Körper als Athlet auch vielleicht ein bisschen besser kennt und weil man diesen Beruf gewählt hat, wissend, dass das anders ist als andere Karrieren oder andere Berufe, wo Leute in die Uni gehen, dann vielleicht irgendwo in der Firma anfangen und dann jahrelang erstmal in der einen Sache drin sind?
Auf jeden Fall ausblenden. Man versucht es auszublenden. Man versucht nicht drüber nachzudenken. Ich glaube, so über dieses, dass man gefeuert wird, denkt man sogar noch weniger drüber nach, weil man sich so denkt, kannst du nicht kontrollieren. So, wenn dich jemand feuern will, dann wirst du gefeuert. Egal, ob du gut oder schlecht spielst. Verletzungen ist immer so ein Thema. Das ist immer so ein kleines Auf und Ab. Das ist immer schwierig, weil natürlich, ich würde sagen, wenn man merkt, wie gesagt, man kennt seinen Körper, wenn man merkt, man wird müde und sagt, okay, heute, als auch mental, da merkt man schon, okay, jetzt wird es langsam gefährlich und dann muss man ein bisschen mehr aufpassen. Das ist natürlich schon im Kopf. Wenn es aber dann Richtung, okay, jetzt geht das Spiel los, dann muss es wirklich ausblenden, weil sonst spielst du nicht dieselbe Art und auf dieselbe Art und Weise, wie du spielst, wenn du drüber nachdenkst, spielst du nicht auf dieselbe Art und Weise, wie wenn du nicht drüber nachdenkst. Also es ist wirklich, das macht was mit dir und du machst es vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst spielst du ganz anders. Deswegen ist es wirklich, du denkst da nicht drüber nach. Ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, wenn es passiert, dann passiert's. Ich meine, es kann mir auch passieren, wenn ich nicht müde bin. Deswegen, also es ist wirklich so ein Punkt, das musst du ausblenden, da kannst du nicht drüber nachdenken und keine Zeit verschwenden. Und du kannst alles dafür machen, damit es nicht passiert. Recovery, Massage, hier und da. Also du kannst wirklich alles machen. Im Endeffekt ist es nicht in deiner Kontrolle. Und deswegen ist es auch umso mehr so, in dem Moment leben, alles genießen und alles mit aufsaugen.
Ich habe das Gefühl, wir könnten direkt noch eine zweite Episode hier anschließen.
Wir könnten ewig reden.
Ja, genau.
Let's do it.
Wir verabreden uns für das nächste Jahr um diese Zeit, wenn du deine zweite WNBA-Saison hinter dir hast. Und dann machen wir ein Update. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in dein Basketballleben. Nicht nur in Dallas, sondern auch in Europa. Jetzt gut, in der Türkei steht das bald an. Also vielen, vielen Dank, dass du uns dahin mitgenommen hast und uns so viel erzählt hast und wir so viel von dir lernen konnten. Wir machen immer ganz am Ende, geben wir noch einmal das Mikro ab. Gibt es irgendwas, wonach wir nicht gefragt haben, was du noch unbedingt loswerden möchtest, wo du sagst, warum? Ich habe die ganze Zeit auf diese Frage gewartet. Warum haben die das nicht gefragt? Wenn ja, dann wäre jetzt der Moment dafür.
Wir haben es angesprochen schon, aber ich sage es noch einmal an alle da draußen. Nächstes Jahr ist die WM in Berlin.
Yeah.
Das ist im September. Das wird das größte Basketball-Event, Frauenbasketball-Event in Deutschland werden, das wir seit langem hatten. Und wir haben alle Bock drauf. Und jeder, der sich nur ein bisschen für Basketball interessiert, sollte auf jeden Fall da sein. Auch wenn du dich nicht für Basketball interessierst, solltest du kommen, um dich dann für Basketball zu interessieren.
Es wird eine Party.
Es wird wirklich eine Party. Es wird richtig cool. Und wir freuen uns schon wie Bolle darauf. Ich weiß nicht, wie lang. Seitdem wir es veröffentlicht haben, reden wir die ganze Zeit nur von der WM mit der Nationalmannschaft. Also das war wirklich sehr cool und wir wollen, dass es ein Erfolg wird. Wir wollen, dass Leute eine gute Zeit haben und wir wollen eine Party mit unseren Fans, unsere Fanbase da aufbauen. Deswegen, ja, das ist so das Einzige, was ich wirklich ansprechen wollte, ist, kommt vorbei, kommt nach Berlin. Ist auch eine coole Stadt, die man sich anschauen kann nebenbei, ne?
Ja, hier gibt es das ein oder andere, was man sich anschauen kann. Aber ich unterstreiche jetzt einfach nur alles und markiere das mit einem dicken Ausrufezeichen, was Lisa gerade gesagt hat.
Katharina, machen wir einen Live-Podcast von dem.
Mit dem. Naja, ich habe ja schon versucht mit Podcasten bei der EM und habe mir so Equipment zusammengelassen und dann haben wir es aber irgendwie verballert, weil, naja, Luisa hatte halt auch die kleine Aufgabe, eine Europameisterschaft zu spielen.
so nebenbei.
Bis September kriegen wir das hin, ein kleines Studio, und da kommen dann alle vorbei, die auch schon im Podcast waren. Ich wünsche jetzt erstmal, Luisa, bei deinem globalen Leben alles Gute, mit Hund, ohne Hund, und werde auf jeden Fall mitfiebern, wenn du wieder in Dallas bist und ich dann vielleicht in New York dich auch mal sehen kann beim Spielen. Das würde ich mir sehr wünschen für die nächste Saison. Und vor allem wünsche ich dir, dass dir wieder ganz gut geht und dich vielleicht ein bisschen auch im Hotel Mama rehaben kannst. Tipp.
Danke euch. Danke, dass ich hier sein durfte.
Hat riesig Spaß gemacht.
Danke.
Danke, Luisa.